Willkommen zu The Deep Dive. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Unsere heutige Mission ist ein echter Tiefgang. Wir haben uns die ziemlich komplexen Notizen aus Dr. Robert Venvoys 18. Vorlesung über die alttestamentliche Geschichte vorgenommen.
Oh ja, ein gewaltiges Stück Arbeit, diese Notizen.
Absolut. Und unser Ziel heute ist es, dich vor der totalen Informationsüberflutung zu bewahren. Wir filtern für dich die faszinierendsten Aha-Momente heraus, wenn es um das wahre Verhältnis von Archäologie und biblischer Geschichte geht.
Genau, wir brechen das auf das Wesentliche herunter.
Wir fokussieren uns dabei auf die Zeit ab Genesis Kapitel 12, also grob gesagt ab Abraham. Und der Grund ist einfach, dass wir erst ab diesem Zeitpunkt überhaupt greifbare außerbiblische archäologische Daten haben. Davor gibt es einfach, naja, da gibt der Boden nicht viel her. Also, lass uns das mal aufschlüsseln. Wie ordnen wir dieses riesige Thema am besten ein?
Also bevor wir in die Tiefe gehen, müssen wir eine Sache ganz klarstellen. Wenn wir diese Quelle analysieren, dann beziehen wir hier keine religiösen oder politischen Positionen.
Richtig, das ist uns ganz wichtig.
Das Feld der biblischen Archäologie ist nämlich oft extrem ideologisch aufgeladen. Wir schauen uns hier ganz neutral und objektiv die historischen und methodischen Argumente aus der Vorlesung an. Es geht um die Fakten und vor allem um die Grenzen dieser Wissenschaft.
Ja, und das bringt uns direkt zu diesem regelrechten Schlachtfeld der Extreme, das Dr. Vonnoy in seinen Notizen beschreibt. Er warnt da ja vor zwei extremen Lagern.
Genau. Auf der einen Seite hast du die sehr kritischen Gelehrten. Deren Ansatz ist oft so, wenn ein biblisches Ereignis nicht sofort durch einen handfesten archäologischen Fund bewiesen ist, dann stempeln sie es als völlig unglaubwürdig ab. Das Fehlen von Beweisen wird da aktiv als Beweis für die Nicht-Existenz genutzt.
Und auf der anderen Seite haben wir dann die extrem konservativen Gelehrten, richtig?
Ja, genau. Die graben gefühlt einen einzigen Stein aus und feiern das sofort als den absoluten, unumstößlichen Beweis für die gesamte Bibel. Und dann rudern sie oft ein paar Jahre später peinlich berührt zurück, weil neue Daten die Funde ganz anders interpretieren.
Das ist für mich als Ärmel in so einem Gerichtsprozess. Stell dir vor, du hast zwei gegnerische Anwälte, die sich exakt dasselbe verschwommene Überwachungsvideo ansehen. Der eine sagt, dass ganz klar meinem Mandant zu sehen, wie er die Oma über die Straße führt, und der andere schreit, nein, der stiehlt ihr gerade die Handtasche. Beide biegen sich das Video so zurecht, dass es ihre vorgefasste Meinung bestätigt.
Das ist eine ziemlich treffende Analogie.
Aber Moment mal, ich muss da mal kritisch nachhaken. Sollte die Wissenschaft, also die Archäologie, uns nicht eigentlich völlig eindeutige, harte Fakten liefern? Ich meine, ein Stein ist doch ein Stein.
Was hier faszinierend ist, ist die Tatsache, dass Archäologen eben nicht mit dieser einen absoluten Einstimmigkeit sprechen. Ja, ein Stein ist ein Stein, aber, und das ist entscheidend, seine historische Bedeutung erfordert immer Interpretation.
Das heißt, der Stein spricht nicht für sich selbst.
Genau. Wissenschaftliche Ergebnisse sind nicht der absolute Herrscher über historische Texte. Sie müssen eingeordnet werden.
Das erklärt natürlich, warum es keine komplett unumstößlichen Fakten gibt. Aber warum fehlt uns denn überhaupt so viel von diesen Fakten?
Da kommen wir zu einer ganz zentralen Regel, die in den Quellen, besonders von dem Historiker Edwin Yamauchi, beschrieben wird. Das Prinzip der Fragmentierung. Archäologische Beweise sind von Natur aus extrem bruchstückhaft.
Bruchstückhaft? Okay.
Ja. Stell dir vor, nur ein winziger Bruchteil dessen, was damals gebaut oder aufgeschrieben wurde, überlebt überhaupt. Papyrus zum Beispiel, das zerfällt einfach im feuchten Klima.
Weg, einfach weg.
Genau. Und Steine oder Baumaterialien, die wurden in der Antike ständig recycelt. Wenn du eine neue Stadt baust, nimmst du einfach die Steine der alten Stadt.
Das ultimative Upcycling.
Richtig. Ein super Beispiel aus den Notizen ist König Mesha von Moab. Der hat im 9. Jahrhundert vor Christus diese riesige, berühmte Moabiter Steinstele anfertigen lassen.
Die steht heute im Louvre, oder?
Ja, exakt. Aber jetzt kommt der Punkt. Von den israelitischen Königen aus derselben Zeit, die sicher ähnliche Monumente hatten, haben wir fast nichts gefunden. Nur ein winziges Fragment mit einem einzigen Wort. Das ist alles.
Ein einziges Wort? Wahnsinn.
Oder nimm die Zeit des Neuen Testaments. Wir wissen aus Texten, dass es in Palästina damals hunderte von Synagogen gab. Aber aus der Zeit vor dem Jahr 70 nach Christus hat man bisher, und das ist der aktuelle Stand, nur eine einzige entdeckt, in Kapernaum.
Hier wird es wirklich interessant, weil das ist ja im Grunde so, als würdest du versuchen, ein 1000-Teile-Puzzle der Antike zusammenzusetzen. Aber du hast nur 3 Puzzleteile und diese 3 Teile haben vorher noch einen kompletten Waschgang in der Waschmaschine hinter sich gebracht. Alles ist verwaschen und kaputt.
Das trifft es absolut perfekt. Und das ist für dich als Zuhörer eine enorm wichtige Lektion in Sachen kritisches Denken. Nur weil ein Gebäude oder ein antiker Text heute fehlt, heißt das noch lange nicht, dass es damals nicht existiert hat.
Okay, das leuchtet ein. Aber selbst wenn etwas diese Jahrtausende überlebt hat und in der Erde liegt, heißt das ja noch nicht, dass wir es auch finden, oder?
Ganz genau. Das ist der nächste große Filter. Wir müssen uns mal die tatsächliche Feldarbeit ansehen.
Lass uns mal über Zahlen reden, die in den Quellen stehen, weil die fand ich echt unfassbar.
Ja, die Zahlen rücken die Realität wirklich ins rechte Licht. Also 1944 gab es etwa 3000 bekannte archäologische Stätten. 1963 waren es dann so um die 5000. Aber oft sind damit nur etwa 30% eines Gebiets überhaupt erfasst.
Und erfassen heißt ja nur, man weiß, da ist ein Hügel.
Richtig. Aber jetzt wird es extrem. Von diesen 5000 bekannten Städten wurden nur etwa 150 jemals ausgegraben. Und von diesen 150 wurden nur 26 in einem wirklich großen Stil untersucht.
26 von 5000? Das sind ja gerade mal mickrige 2%.
Es ist verschwindend gering. Und selbst wenn gegraben wird, die graben ja nicht die ganze Stadt aus. Abgesehen von so winzigen Orten wie Qumran oder Masada ist das logistisch unmöglich.
Du hattest vorhin das Beispiel Hazor aus den Notizen erwähnt.
Oh ja, Yigal el-Yadin in Hazor. Das ist so ein unglaubliches Beispiel für diese Zeitdimensionen. Yadin hat dort in den 1950er Jahren mit über 130 Leuten gearbeitet, 4 Jahre lang.
Das ist ein massives Team für 4 Jahre.
Ja, aber in dieser ganzen Zeit haben sie nur 1/400 der Fläche freigelegt. Er hat selbst geschätzt, dass eine komplette Ausgrabung von Hazor mit diesem Team 800 Jahre dauern würde.
800 Jahre?
Und bei einer Metropole wie Babylon wären es schätzungsweise 8000 Jahre ununterbrochener Arbeit.
Das ist ja völlig absurd. Da muss man ja unglaubliches Glück haben, überhaupt das Richtige zu finden. Was mich zu dieser einen Geschichte aus Megiddo bringt. Die hat mich beim Lesen der Quellen völlig perplex gemacht.
Die Gilgamesch-Anekdote.
Ja. Also die Universität Chicago gräbt in Megiddo extrem sorgfältig mit viel Geld und dann kommen da lokale Beduinhirten vorbei und finden eine Keilschrifttafel des berühmten Gilgamesch-Epos. Und zwar nicht tief in einer Grabungskammer, sondern im weggeworfenen Schutt der Archäologen. Der Regen hatte den Schmutz weggespült und plötzlich lag es da. Warte mal, die werfen eines der wichtigsten literarischen Werke der Antike buchstäblich in den Müll. Wie sorgfältig und verlässlich können diese Experten dann überhaupt sein?
Das klingt im ersten Moment wie ein katastrophaler Fehler. Aber man muss das verteidigen. Ein schmutziger Klumpen Lehm mit Keilschrift darauf, frisch aus dem feuchten Boden, der sieht exakt so aus wie ein gewöhnlicher Feldstein. Da ist kein Unterschied.
Okay, also pure Tarnung.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, zeigt uns das einfach, mit was für massiven physikalischen und logistischen Limitierungen die Wissenschaftler da im Dreck kämpfen müssen. Die können nicht jedes Sandkorn mikroskopisch untersuchen.
Das verstehe ich. Aber okay, wir haben also gesehen, wie unfassbar schwer es ist, Dinge überhaupt zu finden und nicht versehentlich wegzuwerfen. Aber was passiert denn mit den Dingen, die wir tatsächlich aus dem Boden holen? Führt das dann sofort zu neuen Erkenntnissen über die Geschichte?
Schön wär's. Nein, absolut nicht. Da stoßen wir auf das, was die Quellen den Flaschenhals der Museen nennen.
Der Flaschenhals?
Ja, denn nur ein Bruchteil der Funde wird jemals publiziert. Es gibt weltweit schlicht und ergreifend zu wenig Experten, die antike Keilschriften fließend lesen und übersetzen können.
Das heißt, die Sachen verstauben dann irgendwo.
Und wie? Eine babylonische Königsliste wurde in den 1880er Jahren gefunden, aber publiziert wurde sie erst 1954. Das sind 75 Jahre Verzögerung. Oder der Lipit-Ishtar-Gesetzeskodex. Der lag einfach mal 60 bis 70 Jahre unbeachtet im Keller der University of Pennsylvania.
Das ist ja unglaublich.
Bis Francis R. Steele ihn 1947 endlich erkannte. Man schätzt, dass von den 500.000 gefundenen Keilschrifttaxten weltweit nur etwa 10% jemals übersetzt wurden. In der antiken Stadt Mari fand man 25.000 Texte, publiziert sind davon nur 2.800.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja, als würdest du den Lotto-Jackpot gewinnen, steckst das Ticket in die Schreibtischschublade und vergisst es für 70 Jahre.
Ganz genau so ist es.
Und für dich als Zuhörer, stell dir das mal vor. Du gehst durch ein berühmtes Museum, schaust dir die tollen Statuen an und direkt unter deinen Füßen im Keller lagern hunderttausende Texte, die noch nie ein moderner Mensch gelesen hat. Geheimnisse der Menschheit, die in Pappkartons schlafen. Das ist doch verrückt.
Das ist die Realität.
Ja.
Und das bringt uns zu Edwin Yamauchis Konzept der sogenannten drei Kreise der Beweise. Das ist super wichtig für das Verständnis.
Ja, diese drei Kreise fand ich im Skript sehr einleuchtend.
Du hast Kreis 1, den biblischen Text. Kreis 2, die literarischen Überreste anderer Völker. Und Kreis 3, die materiellen archäologischen Überreste, also Mauern, Krüge, Münzen.
Und wir suchen immer nach dem Punkt, wo alle drei Kreise übereinander liegen. Richtig?
Richtig. Aber Überschneidungen aller drei Kreise sind extrem selten. Meistens haben wir nur Informationen in einem Kreis. Und das führt zu Problemen. Nimm Darius den Meder aus dem Buch Daniel.
Ah, das Beispiel mit den Kritikern.
Genau. Es gab lange keinen einzigen außerbiblischen Beweis für ihn. Weder literarisch noch materiell. Die Kritiker haben sofort gesagt, ha, das ist der Beweis, dass er nie existiert hat. Die Bibel lügt.
Aber das ist ja genau dieser Trugschluss, über den wir vorhin gesprochen haben.
Exakt. Denn schau dir Pontius Pilatus an. Für den gab es bis 1961 keinen inschriftlichen Beweis. Oder Herodes den Großen. Da dauerte es bis 1963 oder 1965, bis wir harte archäologische Beweise aus Masada hatten. Das Fehlen von Kreis 2 oder 3 beweist nicht, dass Kreis 1 falsch ist.
Okay, aber jetzt lass uns mal den absoluten Best Case annehmen. Wir finden eine intakte Stadt, wir graben sie perfekt aus, wir finden Texte, wir übersetzen sie sofort und publizieren alles. Keine Flaschenhälse, keine Fehler. Sind wir dann endlich bei der unumstößlichen Wahrheit angekommen?
Weder ein ganz klares Nein.
Ernsthaft? Warum das denn jetzt?
Weil jetzt der Faktor Mensch ins Spiel kommt. Die trügerische Natur der Interpretation. James Pritchard, ein bekannter Archäologe, hat das mal sehr treffend formuliert. Er sagte, historische Urteile kommen selten bis nie direkt aus dem Boden.
Sondern?
Bedeutung entsteht nur durch den Kontext und durch die menschliche Logik. Der Stein im Boden sagt dir nicht, was passiert ist. Du musst es rekonstruieren.
Und Menschen machen nun mal Fehler bei der Logik.
Genau. Und das führt uns wieder zurück nach Hazor. Bevor Jardine dort in den 50ern grub, war ein britischer Archäologe namens John Garstang dort. Das war 1928.
Was hat Garstang da gemacht?
Er hat nach Beweisen gesucht, ob Hazor zur Zeit von Josua, also im 13. oder 14. Jahrhundert vor Christus, eine wichtige Stadt war. Und der Indikator für diese Zeit ist mykenische Keramik, ein ganz bestimmter Töpfereistil.
Okay, also er sucht diese speziellen Töpfe.
Garstang gräbt, findet absolut gar keine mykenische Keramik und folgert daraus, Hazor war zu dieser Zeit unbedeutend oder gar nicht besiedelt. Ein riesiger Widerspruch zur Bibel.
Aber das war falsch.
Völlig falsch. Später kommt Jardine, gräbt tiefere Schichten aus und findet dort buchstäblich Fußböden, die komplett übersät waren mit exakt dieser mykenischen Keramik. Garstang hatte einfach Pech und am falschen Fleck gesucht.
Da sieht man mal, wie schnell man auf dem Holzweg ist. Ein anderes Beispiel aus den Quellen, das mich echt zum Schmunzeln gebracht hat, waren diese berühmten Ställe von Megiddo.
Oh ja, ein Klassiker der Fehlinterpretation.
Im ersten Buch der Könige steht ja, dass König Salomo diese gewaltigen Pferde und Streitwagen in Megiddo hatte. Und dann graben die Archäologen in den 1920er Jahren Reihen von riesigen Steinsäulen mit Löchern drin aus. Und was machen sie? Sie sagen sofort, boom, das sind Salomos Ställe. Die Löcher sind zum Anbinden der Pferde, die Säulen stützen das Dach. Fall gelöst.
Das war jahrzehntelang absoluter Konsens in der Wissenschaft.
Bis dann 1970 dieser James Pritchard kam und das komplett revidiert hat. Er hat gezeigt, Moment mal, diese Schicht stammt überhaupt nicht von Salomo, sondern von König Ahab, also viel später. Und diese Säulen waren sehr wahrscheinlich gar keine Ställe, sondern Lagerhäuser oder militärische Kasernen.
Genau, die Löcher waren wohl strukturell bedingt für Holzbalken und keine Urinspuren von hunderten Pferden im Boden. Da hat man sich völlig verrannt. Das gleiche passierte Nelfen Glück in den späten 30ern.
Mit diesen Kupferminen am Roten Meer, oder?
Ja, in Ezion Geber. Er war felsenfest davon überzeugt, er hätte König Salomos große Schmelzöfen gefunden. Auch das musste später komplett revidiert werden.
Aber was bedeutet das nun alles? Ich meine, wenn ich mir das anhöre, wenn renommierte Wissenschaftler bei Stellen, bei Schmelzöfen und bei der Datierung von ganzen Städten einfach so kolossal falsch liegen und sich die Meinungen ständig um 180 Grad drehen, warum sollten wir dieser Wissenschaft dann überhaupt Vertrauen schenken? Beweist das nicht am Ende einfach, dass das alles nur ein hochakademisches Rätselraten ist?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Aber ich würde argumentieren, dass genau dieser Prozess der Revision, dieses ständige Korrigieren, der ultimative Beweis für eine gesunde, funktionierende Wissenschaft ist.
Wie meinst du das?
Wissen in der Archäologie ist immer vorläufig. Es geht nicht darum, dass die Wissenschaft wie ein Autokrat unfehlbare Wahrheiten diktiert. Es geht um das ständige Verfeinern von Wahrscheinlichkeiten. Wir bewegen uns von zweifelhaft über möglich bis hin zu sicher, je besser unsere Methoden werden.
Also ist Fehler machen Teil des Systems?
Absolut. Das bedeutet, die Disziplin heilt sich selbst. Das ist kein Schwächezeichen, sondern eine enorme Stärke.
Wenn wir all diese massiven Notizen aus der Vorlesung jetzt für dich als Zuhörer zusammenfassen, was ist die Relevanz? Die Archäologie ist offensichtlich ein unfassbar wertvolles Werkzeug, aber sie ist eben kein magischer Zauberstab.
Nein, definitiv nicht.
Und für dich bedeutet das in einer Welt, in der wir ständig mit Informationen und schnellen, angeblich unumstößlichen Fakten bombardiert werden, wir müssen lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Nicht jede fehlende Information bedeutet automatisch, dass etwas falsch ist. Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für das Fehlen.
Sehr gut zusammengefasst. Wir brauchen Geduld und ein kritisches Auge.
Bevor wir uns heute verabschieden, möchte ich dir noch einen letzten, finde ich, extrem provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Einen, der auf unseren Quellen aufbaut, aber noch einen Schritt weiter geht.
Da bin ich gespannt.
Wir haben vorhin gehört, dass 90% von einer 500.000 ausgegrabener Keilschrifttexte noch immer völlig unübersetzt in den Kellern der Universitäten und Museen liegen. 90%. Da fragt man sich doch unweigerlich, welche weltbewegende, historische Enthüllung, die unser gesamtes Verständnis der Geschichte heute komplett auf den Kopf stellen könnte, sammelt genau in dieser Sekunde in einer vergessenen Pappschachtel irgendwo in einem Keller Staub und wartet eigentlich nur darauf, dass endlich jemand die richtige Schublade aufzieht.
Ein wirklich faszinierender Gedanke. Wer weiß, was da unten noch schlimmert?
Wir werden es hoffentlich irgendwann erfahren. Das war's für heute mit The Deep Dive. Danke dir fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Analyse. Mach's gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.